Ja, ich habe einen Text ausgesucht, und zwar der 1. Thessalonicher, Kapitel 1, das ganze Vers, das ganze Kapitel 1. Das ist ganz ein gewaltiger Brief, ein gewaltiges Kapitel. Da muss man eigentlich gar nicht gut können predigen. Denn der Text, der redet für sich. Das ist wirklich so kraftvoll, wie da der Herr auch gewirkt hat. Man spürt in dem Brief, in dem ersten Kapitel, den Enthusiasmus von diesen jungen Gläubigen. Ihre Liebe zu Jesus. Es ist so, wie wenn die erste Liebe zu Jesus da zum Ausdruck kommt und uns zeigt, wie das war. Es heisst in Vers 7, ihr seid allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden. Aber ich will dir sagen, die Thessalonicher sind nicht nur Vorbilder geworden, der Gläubigen in Mazedonien und Achaia, sondern auch uns sind sie Vorbilder. Auch in unser Leben hinein wird in den Text reden. Und darum haben wir unsere Herzen auftun für das, was Gott uns zu sagen hat. So zum Hintergrund. Der Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise, ist einer Gemeinde nachgegangen, wo er schon bei der ersten Missionsreise gegründet hat. Und dann hat er ja die Vision bekommen in Troas, wo ein Mann aus Mazedonien ihm gesagt hat, komm über nach Mazedonien und hilf uns. Und selbstverständlich ist dann der Paulus und sein Team haben sich aufgemacht. Oh, ich müsste auf Hochdeutsch reden, hä? Sorry. Okay. So hat sich Paulus aufgemacht und ist in ein Boot gestiegen und ist nach Europa rüber gefahren. Und da kam er dann in eine Stadt, die Stadt hieß Philippi. Da ging er zuerst in die Synagoge, hat den Leuten anhand vom Wort erklärt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und tatsächlich haben sich in Philippi schon Menschen bekehrt, ist eine kleine Gemeinde entstanden, aber sie mussten die Stadt schon bald verlassen, denn sie wurden verfolgt, wurden ins Gefängnis gesteckt, ausgepeitscht und dann mussten sie gehen. So sind sie weitergegangen nach Thessalonich. Auch da hat der Paulus an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten in der Synagoge gepredigt und aufgrund vom Wort bewiesen, dass Jesus der verheißene Messias ist. 3 Wochen hatte er da unterrichtet. Und da haben sich viele Leute, Griechen, die sich in der Synagoge aufgehalten hatten, die da sich interessiert haben für den jüdischen Glauben, haben der Botschaft zugehört und haben gemerkt, das ist das für uns. Sie sind umgekehrt zu Jesus und sie wollten Jesus nachfolgen. Dadurch wurden die Juden eifersüchtig und sie sorgten dafür, dass Paulus die Stadt wieder verlassen musste. Wir wissen nicht genau, wie lange Paulus da war in Thessalonich, vielleicht 3 bis 5 Wochen. Auf jeden Fall viel zu kurz, dass die Gläubigen genügend unterrichtet worden wären, um in der Verfolgung zu bestehen. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Und leider musste dann der Paulus schon wieder fliehen. Aber als der Paulus wieder gehen musste, zusammen mit seinem Team, hat er schon bald Silas und Timotheus zurückgeschickt, denn er wollte wissen, wie es der jungen Gemeinde ging. Vermutlich ist der 1. Thessalonicher Brief der erste oder allenfalls 2. Brief des Paulus. Das Schöne ist, es ist keine dogmatische Abhandlung von irgendwelchen hohen theologischen Themen, aber wenn der Herr unsere inneren Augen öffnet, sehen wir das geistliche Leben und das geistliche Verlangen der jungen Gemeinde. Man spürt den Enthusiasmus für ihren neuen Herrn. Und wir lernen auch etwa, welche Schwerpunkte der Paulus gesetzt hat. Zum Beispiel sehen wir, dass für Paulus die Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, nicht am Rande seines Unterrichts war, nicht irgendwie später kommen würde, sondern es ist ein zentraler Teil von seiner Verkündigung. So hatten die Thessalonicher nach nur 3-4 Wochen Unterricht gewusst, Jesus kommt wieder und er kommt bald wieder. So lasst uns in den ersten Thessalonicher Brief eintauchen. Ich lese vor. Oh, wie können wir es machen in Thailand? In Thailand, da liest man immer gemeinsam. Das ist eine gute Idee, nicht? Ich habe den Text vor euch, denn wenn man das selber liest und selber ausspricht, dann wirkt das auch viel mehr in unserem Leben. Darum schlage ich vor, dass wir das jetzt gleich miteinander gemeinsam laut lesen. Okay, 1, 2, 3. 1. Thessalonicher 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Aushalten in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, aus was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Lass uns doch mal beten. Wir danken dir, Herr, für dieses wunderbare Wort, das du uns gibst heute Morgen. Öffne unsere Herzen, schließe uns den Text auf und leite uns in die ganze Wahrheit durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist und weißt, was jeder braucht. Amen. Vers 1. Paulus, Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wie es damals üblich war, stellt sich der Verfasser des Briefes vor, stellt auch sein Team vor. Leider gibt es da keinen genauen Absender, sonst müssen wir wissen, woher Paulus den Brief geschrieben hat. Auch ein Datum hatte man damals nicht im Brief geschrieben, so wissen wir auch nicht ganz genau, wann der Paulus den Brief geschrieben hat. Aber es ist ein sehr früher Brief von Paulus. Und dann der Gruß. Gnade euch und Frieden. Okay. Gnade euch und Frieden. Gnade war ein üblicher Gruß unter den Griechen. Die haben sich so begrüßt, wie die Schweizer Grüezi sagen. So haben sie gesagt, Gnade. Und die Juden, die haben nicht Gnade gesagt, die haben Shalom gesagt, also Frieden. Paulus hat aber nicht nur die beiden Grußformen zusammengebracht, einfach um alle anzusprechen, sondern es hat auch eine tiefere Bedeutung darin. Paulus sagt nie Frieden und Gnade. Er sagt immer Gnade und Frieden. Warum ist das so? Denn zuerst brauchen wir die Gnade Gottes in unserem Leben. Erst dann können wir Frieden haben. Es gibt keinen Frieden mit Gott ohne Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben und durch seine Gnade macht er uns rein von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit. Und dann, wenn er uns gereinigt hat, sind wir rein und heilig vor dem lebendigen Gott. Und dann haben wir Frieden mit Gott. Also das hat eine tiefe Bedeutung, Gnade und Frieden. Das ist nur durch Gott möglich. Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus war es ein Anliegen, dass die Gläubigen, die sich bekehrt hatten, wachsen konnten. Wirklich dann für Jesus lebten. Paulus wusste, die Bekehrung ist nur der Anfang. Ein wichtiger Anfang, aber ist nur der Anfang. Und dann geht es weiter. Dann beginnt es eigentlich erst richtig. Und darum hat er viel gebetet. Paulus war auch ein Beter. Er betete alle Zeit. Und sie haben gedacht an die Veränderung, die stattgefunden hat in den Thessalonichen, in den Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Und ganz besonders haben sie gedacht an das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Was für ein gewaltiges Wort. Das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Lasst uns ein bisschen darüber nachdenken, was das wirklich heißt. Werke des Glaubens. Das sind Werke, die jemand tut, weil er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Diese Werke werden nicht getan, um sich etwas zu verdienen bei Gott, um Gott gnädig zu stimmen über unserem Leben, sondern sie werden getan, weil Gott uns schon gnädig ist, weil er uns schon angenommen hat. Und aus dem Glauben, weil wir wissen, ja, Gott liebt uns und Gott liebt alle Welt, alle Menschen. Darum entstehen Werke. Sie werden getan, weil wir schon alles von Gott bekommen haben. Wir haben alles von Gott bekommen, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Die Thessalonicher hat erlebt, wie der gelebte Glaube in Paulus wirkte. Er, der in Philippi verfolgt wurde, geschlagen wurde, ausgepeitscht wurde, im Gefängnis war, aus der Stadt geschmissen wurde. Paulus hat dann nicht sich zurückgezogen, hat gesagt, ja, wenn es so schwierig ist, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Nein, er ist weitergegangen in die nächste Stadt, obwohl er annehmen musste, dass es wieder ähnlich da sein würde. Und so haben sie ein gutes Beispiel gehabt, diese Werke vom Glauben geschehen in Abhängigkeit von dem Heiligen Geist. Und Jakobus 2, Vers 18 heißt es, ich will dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Unser Glaube wird sichtbar aus unseren Werken. Es ist nicht eine intellektuelle Überzeugung, sondern man sieht das ganz konkret. Einige typische Beispiele. Gott im Alltag vertrauen. Auch in schwierigen Situationen auf Gottes Führung vertrauen. Entscheidungen im Gebet treffen. Auf Sicherheit verzichten, weil man sich auf Gott verlässt. Und Abraham, ein Beispiel, das wir alle kennen, er hat alles zurückgelassen und ist Gott treu nachgefolgt in ein Land, das er nicht kannte. Ein anderer Punkt, Nächstenliebe zeigen. Zum Beispiel Armen helfen, spenden, aber klug spenden. Nicht einfach nur ein bisschen Geld einem Bettler geben, Essen verteilen, helfen, ohne etwas zu erwarten, Kranke und Einsame besuchen, Vergebung schenken, auch wenn es schwer fällt. Denn wieder steht im Jakobusbrief geschrieben, der Glaube ohne Werke ist tot. Glaube braucht Werke, um das zu zeigen. Gebet und Gottesdienst. Regelmäßig beten, allein oder gemeinsam am Gottesdienst teilnehmen. Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrücken. Und ein weiterer Punkt ist, gerecht handeln. Auch das sind Werke des Glaubens. Ehrlich sein, auch wenn Lügen einfacher wäre. Keine Notlügen, um sich aus einer Situation rauszuschummeln, sondern die Wahrheit sagen. Nach seinen Grundsätzen handeln und nicht nach den Grundsätzen dieser Welt. Sich für Gerechtigkeit einsetzen. Andere fair behandeln. Denn Micha 6, Vers 8 steht geschrieben, er fordert von euch Menschen nur, haltet euch an das Recht, begegnet einander mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Ein anderes Beispiel von Werken des Glaubens sind zum Beispiel Zeugnis geben, über den eigenen Glauben reden. Wie die Apostel, die damals gesagt haben, denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Vielleicht fällt es uns schwer, manchmal etwas zu sagen vom Glauben, aber eigentlich soll es umgekehrt sein. Es sollte uns schwer fallen, nicht zu reden vom Glauben. Denn was wir bekommen haben, es ist so gewaltig, so lebenverändernd, dass wir auch davon etwas weitersagen möchten. Andere ermutigen, trösten, Werte vorleben. Oder dann auch Selbstverleugnung und Opfer, eigene Wünsche zurückstellen, um anderen zu helfen. Zeit und Geld für das Reich Gottes einsetzen. Geduldig bleiben in Leid und Verfolgung. Jesus war das beste Beispiel dafür. Das nächste, wodurch sich die Thessalonicher ausgezeichnet haben, sind die Bemühungen der Liebe. Die Bemühungen der Liebe sind Antwort auf Gottes Liebe, nicht selber produziert. Jesus hat gesagt, Johannes 15, 12 und 13, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Gott, der Vater, ist Liebe. Und aus Liebe hat er Jesus auf die Welt geschickt. Und die Liebe vom Vater kommt in Jesus jetzt zu uns. Aber damit stoppt es nicht, sondern die soll dann von uns weiterfließen, diese Liebe. Wie sie von den Thessalonikern ausgeflossen ist zu den Leuten, zu ihren Nachbarn. Es geht um Liebe, die Einsatz kostet. Die ist nicht bequem, sondern oft auch mühsam. Was gibt es für Beispiele der Bemühung der Liebe? Zum Beispiel für andere da sein, auch wenn es Zeit und Geduld kostet. Jemandem zuhören, der Probleme hat. Zeit schenken. Vielleicht auch jemandem zuhören, der einfach sehr viel spricht. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Person kennt, die spricht sehr, sehr viel und da versucht man eher, diese Person auszuweichen. Aber ich denke, es ist auch da wichtig und ich versuche das auch immer mit einer speziellen Person. Ich will mir bewusst Zeit nehmen, auch dieser Person zuzuhören. Auch wenn das mich nicht besonders interessiert, was die Person zu sagen hat, aber einfach um der Person Liebe und Anerkennung zu zeigen. Aber auch zum Beispiel Kranke pflegen, sie regelmäßig besuchen, sich um Familie kümmern, auch wenn man müde ist. Geduld und Vergebung schenken. Nicht nachtragend sein, schnell vergeben, Konflikte klären statt ausweichen. Andere trotz Fehler annehmen. Denn 1. Korinther 13 beschreibt die Liebe als geduldig und gütig. Praktisch helfen. Spenden, Bedürftige unterstützen, ehrenamtliche Arbeit. Jemandem konkret aushelfen beim Umzug, Betreuung, was auch immer. Oder Opfer bringen. Eigene Wünsche zurückstellen. Zeit, Kraft und Geld investieren. Für andere verzichten. Wieder Jesus, das Beispiel für uns alle. Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn. Auch da habe ich einige Punkte. Durchhalten in schwierigen Zeiten. Wir machen immer wieder schwierige Zeiten durch. Und trotzdem wollen wir weiter ausharren. Bei Problemen wollen wir nicht einfach aufhören. Wir vertrauen weiter, auch wenn man nichts sieht. Wie das Beispiel, das wir gesehen haben mit der Pflanze, die gepflanzt wurde, der Samen, der gepflanzt wurde, das braucht Zeit. Aber wir wollen ausharren, bis etwas kommt. Weiter vertrauen, auch wenn man keine Hoffnung hat, wenn man nicht weiß, wie es rauskommt. Ich denke, ein gutes Beispiel sind die Freunde von Daniel. Ihr wisst, der große König hat da ein Standbild von sich aufgestellt und hat gesagt, alle Menschen müssen jetzt vor dem Standbild, vor der großen Statue niederknien und diese Statue anbeten. Und dann kam heraus, dass die Freunde von Daniel eben nicht ihre Knie gebeugt hatten vor diesem Götzen. Und da hat er die herzitiert und gesagt, vielleicht habt ihr ja nichts gehört, aber seid ihr jetzt bereit, niederzuknien? Ich habe gesagt, nein, großer König. Egal, ob Gott uns hilft, dass wir im Feuerofen bestehen können oder nicht. Auf jeden Fall werden wir nicht vor dieser Statue niederknien. Standhaft sein, egal was das Ergebnis ist. Einfach Gott treu sein. Oder durchhalten in schwierigen Zeiten. Leiden, Probleme oder Zweifel. Nicht sofort das Grundsehen aufzugeben. Im Römerbrief heißt es, Bedrängnis führt zu Standhaftigkeit. Treu bleiben im Glauben. Und geduldig auf Gottes Eingreifen harren. Vers 4. Wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Klar, wenn man diese Werke des Glaubens sieht, das Ausharren in der Hoffnung, dann weiß man, diese Person ist tatsächlich von Gott auserwählt worden und Gott arbeitet in diesem Menschen drin. Und das ist was Wunderbares, diese Auserwählung. Aber interessanterweise hat der Petrus in seinem zweiten Brief geschrieben: Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Mit diesen Dingen meint der Petrus Glaube, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe zu allen Menschen, Kapitel 1, 5 bis 7. Was heißt es, unsere Berufung festzumachen? Es heißt nicht, dass wir unsere Berufung verdienen müssen. Denn es ist ein Geschenk. Wir sind berufen worden aus freien Stücken, aus freier Liebe von Gott. Aber wir sollen festmachen, was Gott getan hat in unserem Leben. Wir sollen sichtbar machen, festigen, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Also, dass wir Gott anrufen, mit ihm eine lebendige Beziehung pflegen. Gegen die Sünde kämpfen und sie nicht einnisten lassen in unserem Leben. Liebe, Vergebung, Treue im Alltag. Auch dranbleiben, wenn es schwerfällt. Wenn du jetzt in dein eigenes Leben schaust, siehst du schon die Zeichen der Berufung? Ist da was sichtbar? Oder merkst du, wie Gott dich zu konkreten Schritten einlädt? Unsere Erwählung ist also nicht alleine Gottes Wirken, sondern wir sollen unseren Teil dazu beitragen. Man könnte sagen, es ist 100% Gottes Wirken und wir müssen uns 100% da hineingeben. Erst dann wird es vollkommen. Ja, man sollte jetzt noch über viele andere Verse reden, aber ich möchte gleich zu Vers 9 und 10 gehen. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Das war natürlich schon eine Revolution, als da diese Leute in Thessalonich ihre Götzen weggetan haben, sie entsorgt haben und einem neuen, einem anderen Gott, einem unbekannten Gott gehorsam wurden. Und diese Botschaft hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Ich denke nicht, dass die Thessalonicher schon überall hin Leute sandten. Aber nur schon die Tatsache, dass die Leute bereit waren, ihre Götzen zu entsorgen, das hat ein Gespräch ausgelöst in den Menschen, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und sie haben das überall zur Kenntnis genommen. Und interessant auch, dass diese Leute sich eben abgewandt haben von ihren Götzen, zu dem lebendigen Gott bekehrt haben, den wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das ist doch etwas Erstaunliches, dass Paulus schon ganz am Anfang an diesen jungen Gläubigen gesagt hat, hey, Jesus kommt wieder. Das ist Grund für Hoffnung. das ist Ermutigung auch in Verfolgung. Denn sie dürfen wissen, Jesus kommt bald wieder. Lasst uns durchhalten, bis Jesus dann wirklich kommt und uns zu sich holt. Paulus rechnete mit der nahen Wiederkunft Jesu. Es war eine existenzielle Naherfahrung, die das Leben der Gemeinde prägen sollte. Die Frage ist, prägt die Freude an der Wiederkunft immer noch das Leben der Gemeinde? Oder ist das ein Thema, das totgeschwiegen wird? Für Paulus war das eine starke Motivation, vorwärts zu gehen. Für die Thessalonicher war das ein Antrieb. Wie ist es heute? In vielen Gemeinden wird gar nicht mehr darüber gesprochen. Eigentlich schade. Ein Schlüsselvers dazu ist 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn ich sage euch ein Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Also ganz klar, Paulus war sich sicher, dass er die Wiederkunft Jesu erleben würde. Oder im 1. Korinther 1, 15 heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, um dann entrückt zu werden. Wir werden nicht alle entschlafen. Also, diese Hoffnung, dieser Wunsch auch, Jesus wieder zu sehen, hat in Paulus neu die Dringlichkeit des Dienstes ihm wieder neu auferweckt. Er war sich klar, die Zeit ist kurz, also lohnt sich der Einsatz. Auch für die Thessalonicher war das eine gewaltige Motivation. Und ich kann sagen, das Wissen, dass Jesus bald wiederkommt, hatte mich motiviert, damals in die Mission zu gehen. Ich wollte sogar die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Das können wir tatsächlich tun. Und persönlich bin ich überzeugt, also rechne ich immer noch mit der Möglichkeit, dass ich nicht von Alters sterbe, obwohl ich immer älter werde, aber dass ich die Wiederkunft Jesu noch erleben werde. Ich denke, ich habe große Chancen, wenn ich die Weltpolitik anschaue. Und das motiviert mich. Motiviert mich, weiterzumachen, den Leuten das Evangelium zu erklären, den Leuten zu zeigen, dass sie Jesus brauchen, auch Einsatz zu leisten, was vielleicht nicht allzu viel bringt, wo man nicht allzu viel sieht, aber ich weiß, es ist im Auftrag des Herrn. Und darum eine Frage an uns alle. Wie beeinflusst die Erwartung der Wiederkunft Jesu ganz konkret deine Prioritäten und Entscheidungen im Alltag? Wir haben gesehen, diese Erwartung hat das Leben von Paulus geprägt, hat das Leben von den Thessalonichern geprägt. Prägt es auch unser Leben? Oder sind wir resigniert und haben gesagt, ach, Jesus kam schon seit 2000 Jahren noch nicht zurück. Dann wird er vermutlich noch lange, lange nicht kommen. Aber ich kann dir sagen, er wird sehr bald kommen. Ja, lass uns beten und dem Herrn danken für diese wunderbare Botschaft. Ja, Jesus, du hast gesagt, du wirst wiederkommen, um uns zu dir zu holen. Jesus, wir freuen uns darauf, dass du bald kommen wirst. Danke, Herr, dass du dein Versprechen ganz bestimmt erfüllen wirst. Herr, du wirst uns verändern, die wir noch leben. Und du wirst die Toten auferwecken. Und wir werden alle miteinander zu dir kommen und werden mit dir sein, wo immer du sein wirst. Danke, Jesus, diese Kraft, diese Hoffnung in uns wirkt. Wir beten dich an, dass du uns hilfst, das immer mehr und mehr zu verstehen und zu glauben, dass uns das prägt. Oh, du bist so ein wunderbarer Herr. Du gibst uns so viel Hoffnung, so viel Freude. Danke, Herr Jesus. Amen.